das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Konstantin Schreiber.
Der Gründonnerstag ist schon fast vorbei, aber wir bringen Sie noch schnell auf den aktuellen Stand. Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Noch nie war die Stimmung zwischen den USA und Europa nach dem Zweiten Weltkrieg so angespannt wie im Moment unter US-Präsident Donald Trump. Wegen des aktuellen Handelskrieges und des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Ja, und ausgerechnet die italienische Rechtspopulistin Giorgia Meloni, die mit ihrer postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia lange als verbale Scharfmacherin galt, könnte nun zur Entschärfung beitragen, zumindest im Zollkonflikt. Trumps Vertrauen besitzt sie offenbar schon. Sie war als einzige europäische Regierungschefin zu seiner Amtseinführung eingeladen. Über ihre heutigen Annäherungsversuche und die Aussicht auf Erfolg, Torben Börgers.
So freundlich ist schon lange kein Staatsgast mehr im Weißen Haus empfangen worden, auch wenn Giorgia Meloni anfangs noch um einen freien Blick auf die Fernsehkameras kämpfen muss. Italiens rechtsnationalistische Ministerpräsidentin ist die erste Besucherin aus Europa seit der Verkündung von Trumps Zollhammer Anfang April. Das Treffen der Geschwister im Geiste beginnt mit einem Paukenschlag. Der US-Präsident kündigt nicht weniger an als ein baldiges Ende seines Handelskriegs mit der EU. Es wird zu 100% ein Handelsabkommen geben. Sie sind sehr daran interessiert und wir werden ein Handelsabkommen abschließen, wie wir es erwartet haben. Aber es wird ein faires Abkommen sein. Meloni schmeichelt Trump, nennt ihn einen Freund und bekundet demonstrativ Einigkeit mit dem Republikaner, allen Zerwürfnissen mit der EU zum Trotz. Ich denke, am besten sprechen wir einfach offen über die Bedürfnisse, die jeder von uns hat, und dann treffen wir uns in der Mitte. Das ist nützlich für alle. Meloni sieht sich als Brückenbauerin für Europa. Ihre Vorschläge hat sie eng mit Kommissionspräsidentin von der Leyen abgestimmt. Kritiker fürchten dennoch, ein Alleingang der Italienerin könnte die europäische Position schwächen. Es ist eine sehr heikle Mission. Sie wird versuchen müssen, für Europa zu sprechen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eine Reihe von Bedenken. Sie verhandelt zwar nicht offiziell für die EU, aber wir wissen, dass Trump diese Art von informellem Austausch gerne hat, der in gewissem Sinne ja eine Verhandlung ist. Verhandelt wird zeitgleich auch in Paris über ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Zum ersten Mal sitzen dafür Ukrainer, Europäer und Amerikaner an einem Tisch. Im Anschluss telefoniert US-Außenminister Rubio mit seinem Amtskollegen Lavrov in Moskau. Unterdessen stellt die US-Regierung die Unterzeichnung eines Rohstoffabkommens mit der Ukraine in Aussicht, das nach einem Eklat zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky vor einigen Wochen gescheitert war. Wir haben eine Vereinbarung über Mineralien, die wohl am nächsten Donnerstag unterzeichnet wird. Und ich gehe davon aus, dass sie sich an die Vereinbarung halten werden. Wir werden also eine Einigung erzielen. Nach gut 3 Stunden endet Melonis Schamoffensive. Zum Abschied verspricht ihr Trump einen Besuch in Rom. Dorthin reist heute Abend aber erstmal Vizepräsident Vance. Er will in der ewigen Stadt die Osterfeiertage verbringen.
Gudrun Engel in Washington, Marco Rubio. Der US-Außenminister hat heute also parallel zu den Gesprächen in Paris mit dem russischen Außenminister Lavrov telefoniert. Was weißt du darüber?
Ja, das Ergebnis ist ein dünnes Statement, 3 dürre Zeilen aus dem Außenministerium. Darin heißt es, man habe alle Parteien, also die Ukraine, die Russen und eben die Europäer, man habe einen Vorschlag gemacht, wie ein dauerhafter Frieden aussehen könne. Alle Parteien müssten jetzt noch zustimmen. Allerdings, so neu ist das nicht. An diesem Punkt waren wir schon vor einigen Wochen. Danach gefragt und darauf angesprochen hat Donald Trump dann im Weißen Haus vorhin gesagt, er erwarte eigentlich diese Woche noch einen Anruf von Putin, damit der jetzt endlich mal auf dieses Angebot eingehe. Von russischer Seite heißt es allerdings, darüber wisse man nichts über diese Pläne. Und derweil geht ja auch das Bombardement der Russen in der Ukraine weiter.
Und auch zum Handelskrieg und den Strafzöllen gegen die EU gab es heute eine überraschende Nachricht. Wir haben es eben gehört, Trump sprach davon, dass es zu 100% ein Handelsabkommen geben werde mit der EU. Gibt es da inzwischen Details?
Naja, auch das ist wahrscheinlich eher heiße Luft, denn das hat er nicht nur auf Europa bezogen, sondern ungefähr auf alle Länder. Er sagt, er will mit allen Ländern ein Handelsabkommen schließen. Details, wie, wann, wie das aussehen soll, hat er alle nicht verraten. Allerdings sein Handelsminister Bessett, der war auch mit dabei, der hat gesagt, mittlerweile verhandeln die USA mit den 15 größten Industrienationen, darunter auch die EU. Gestern waren die Japaner schon hier, mit der EU habe man bislang telefoniert. Wir wissen, dass Ursula von der Leyen sich um einen Termin im Weißen Haus bemüht, bislang vergeblich. Deswegen hat Giorgia Meloni ihn ja nach Rom eingeladen und gesagt, sie könne ihn dort mit den anderen Europäern zusammenbringen. Jetzt müssen wir mal abwarten, ob er auch wirklich hinfährt.
Gudrun, danke dir für deine Einschätzungen nach Washington. Ja, waren die USA bis vor kurzem weltweit noch wichtige Kooperation und auch Handelspartner, versuchen viele Länder nun also, so schnell es geht, unabhängiger zu werden von Amerika. Auch bei der künstlichen Intelligenz. Die bestimmt ja mittlerweile immer mehr unseren Alltag, nicht nur beim Googlen. Allerdings werden 70% aller KI-Modelle in den USA entwickelt. Aber wie geht der Gigant China eigentlich damit um? Es braucht viel menschliche Intelligenz, um bei der künstlichen an die Spitze zu kommen. Wie Peking das schaffen will, dazu Jörg Andres.
Oh. Wurde der Laut Au richtig ausgesprochen? Die App, die Gehörlosen das Sprechen beibringen soll, analysiert und gibt Feedback. Hier zeigt mir die App, was ich falsch gemacht habe und wie ich das korrigiere. Rui Gao hat die App für Menschen, die sich nicht selbst beim Sprechen hören können, mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Ihr Startup ist Teil eines sogenannten KI-Inkubators in Peking, eine Einrichtung, die Unternehmensgründer unterstützt. Jeder hat hier mit KI zu tun, eine tolle Atmosphäre. Alle diskutieren miteinander über künstliche Intelligenz. Nebenan haben Startup-Kollegen eine App entwickelt, bei der die KI nach Stilvorgaben Einrichtungsvorschläge macht. Die etwa 30 Existenzgründer hier haben sich um einen Platz beworben. Die Einrichtung wird von einer renommierten staatlichen Universität und Unternehmen getragen. Wir stellen die Büroräume und die Rechenleistung für die Startups kostenlos zur Verfügung. Außerdem ist ein Investmentfonds angeschlossen, der in KI-Unternehmen investiert und sie unterstützt. Solche Projekte gibt es im ganzen Land. Provinzregierungen konkurrieren mit ihren Standorten untereinander und lassen tausende Fonds mit umgerechnet Milliarden Euro auflegen. China führend in künstlicher Intelligenz zu machen, ist Ziel von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Anfang des Jahres traf er Spitzen der Tech-Konzerne. Sie sind in Chinas staatlich kontrolliertem Internet groß geworden, auch weil sie dort keine ausländische Konkurrenz haben. Nun investieren sie in KI. Zuletzt sorgte die chinesische KI DeepSeek für Aufsehen, ein Chatbot, der mit weniger Strom und Rechenkapazität auskommt und trotzdem an ChatGPT aus den USA heranreicht. Auch insgesamt bei der Bewertung der Leistungsfähigkeit von Chatbots nähert sich China inzwischen immer weiter den führenden USA an. Ein Fortschritt, und das, obwohl die USA versuchen, China von Lieferungen der neuesten Hochtechnologie-Chips abzuschneiden.
Die Chips sind nicht so leistungsfähig, die chinesischen Chips oder die in China angebotenen Chips. Und das ist in der kurzen Frist definitiv eine große Herausforderung für chinesische KI-Entwicklung. Ob es in der Perspektive tatsächlich langfristig ein Hemmschuh bleibt, das ist noch ein offenes Spiel.
Die chinesische Regierung stellt jedenfalls viel Geld bereit, um im Konkurrenzkampf mit den USA weiter aufzuholen.
Nach Deutschland, wo in der Landwirtschaft in den letzten Jahren so manches in Unordnung geraten ist. Viele Landwirte kämpfen derzeit nicht nur mit trockenen Böden, sondern auch mit fehlender Wertschätzung. Von der Politik der Ampelregierung fühlten sie sich offenbar immer stärker bevormundet. Ihrem Unmut hatten Tausende ja mit Traktorenkorsos bis nach Berlin Luft gemacht. Aber wächst unter einem künftigen Kanzler Merz nun bald neues Vertrauen? Über das Potenzial der politischen Saat im schwarz-roten Koalitionsvertrag aus Sicht der Landwirte, Laura Sinem-Hoeneß und Nils Buhler.
Frank Böker unterwegs auf seinem Ackerland in der Nähe von Magdeburg. Auf einer Fläche von knapp 450 Fußballfeldern wachsen unter anderem Gerste, Weizen und Zuckerrüben. Der Landwirt würde gern viel öfter hier auf dem Feld sein, aber viel Zeit geht für Verwaltung drauf.
Früher war ein Kontrollbericht, wenn es Betriebskontrollen dies zu Recht geben muss. Ja, der hat einen Umfang von 12 Seiten, heute sind es 36 Seiten. Also die Bürokratie ist enorm gewachsen und die Anforderungen an die Betriebsleiter sind auch gewachsen.
Dieser Verwaltungsaufwand soll nun nach den Plänen von Union und SPD sinken. Damit und mit anderen Punkten aus dem Koalitionsvertrag ist Böker einverstanden.
Man muss den Landwirten auch vertrauen, dass sie ihre Arbeit gut machen und nicht immer unter Pauschalverdacht und dann kontrollieren und aufschreiben und dokumentieren sollen wir alles Mögliche.
Trotzdem gibt es auch Kritik von den Landwirten, etwa daran, dass die Ressorts Landwirtschaft und Umwelt in getrennten Ministerien bearbeitet werden sollen.
Umwelt und Landwirtschaft, diese Themen sind eng beieinander. Viele Gesetze sind einander oder behandelt beide Ressorts. Und wenn wir jetzt sehen, dass ein Minister SPD und der andere Minister in dem anderen Ressort dann CDU geführt ist. Wir sehen das in Sachsen-Anhalt, da ist es auch so. Das macht es nicht einfacher, teilweise sogar schwieriger. Und von daher hätten wir uns gewünscht, dass man beide Ressorts zusammennimmt, um dann auch schneller handeln zu können. Ne?
Im vergangenen Jahr war Bauer Böker bei den Bauernprotesten ganz vorn mit dabei, als hunderte Traktoren Richtung Berlin rollten. Einige Kundgebungen hatte er mitorganisiert. Besonders geärgert hat ihn, dass die Ampelkoalition die Subvention für den in der Landwirtschaft verwendeten Dieselkraftstoff komplett streichen wollte. Die künftige Regierung will nun die Steuerentlastung beim Agrardiesel wieder in altem Umfang einführen.
Nun, der Agrardiesel, da mache ich auch keinen Hehl draus, ist im Durchschnitt der Betriebe, beziehungsweise bei mir, macht der ca. 1/12 des Einkommens aus. Wenn der wegfällt, muss man sich das so vorstellen, dass also quasi das Dezembergehalt eines normalen Angestellten wegfällt.
Zu früh freuen will sich der Landwirt aber auch nicht. Erstmal müsse man abwarten, was die künftige Koalition dann tatsächlich auch umsetzt.
Wenn man hört, es ist gerade das beste Foto des Jahres gekürt worden, denkt man womöglich an das schönste Motiv. Das beste Pressefoto des Jahres aber ist dieses. Ein 9-jähriger Junge, dem nach einem israelischen Angriff auf Gaza beide Arme amputiert werden mussten. Der Junge habe als erste Reaktion danach seine Mutter gefragt, wie soll ich dich jetzt noch umarmen? Aufgenommen hat das Bild die palästinensische Fotografin Sama Abu Lahouf im März 2024. Und in den Kurznachrichten des Tages bleiben wir zunächst in Gaza. Mehr darüber jetzt von dir, Konstantin.
Die israelische Armee setzt ihre Bombardements im Gazastreifen fort. Dabei hat sie vergangene Nacht mehrere Flüchtlingslager getroffen. Nach Angaben der Terrororganisation Hamas wurden mindestens 23 Menschen getötet, unter ihnen auch Frauen und Kinder. Zuvor war es im Norden des Gazastreifens erneut zu Demonstrationen gegen die Hamas gekommen. Augenzeugen sprachen von der größten Protestaktion seit Jahren. Die Menschen forderten ein Ende des Krieges, manche sogar die Freilassung der israelischen Geiseln. Nach der Attacke auf den jüdischen Studenten Lahav Shapira in Berlin ist ein 24-Jähriger zu einer Haftstrafe von 3 Jahren verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten sprach den damaligen Kommilitonen des Opfers der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Der Berliner mit libanesischen Wurzeln habe Shapira aus antisemitischer Motivation geschlagen und mit voller Wucht ins Gesicht getreten, sagte der Richter in seiner Begründung. Die Bild hat sich für ihre falsche Berichterstattung über eine Berliner Polizistin entschuldigt. In ihren Print- und Online-Ausgaben erklärte die Redaktion, man habe über die Beamtin fälschlicherweise behauptet, sie sei eine Transfrau, die 2 Männer unter Drogen gesetzt und missbraucht habe. Nach Informationen des Tagesspiegel zahlt Bild eine Entschädigung von 150.000 Euro an die Polizistin. Zum Fußball. Mit Frankfurt ist am Abend der letzte deutsche Vertreter im Europapokal ausgeschieden. Nach einem unentschiedenen Viertelfinal-Hinspiel der Europa League verlor die Eintracht daheim das Rückspiel gegen Tottenham Hotspur mit 0:1.
Es sollte einer dieser denkwürdigen Europa League-Abende in Frankfurt werden. Aufwendige Fankoreografie, gute sportliche Ausgangslage. Doch das Team von Dino Topmöller muss schon in der ersten Hälfte 2 Rückschläge hinnehmen. Erst verlässt Mario Götze nach einer Viertelstunde verletzt den Platz. Kurz vor der Pause gibt es dann nach diesem Foul von Torhüter Kawa Santosch 11 Meter für Gegner Tottenham. Dominik Solanki verwandelt sicher. Nach dem 1:1 im Hinspiel sind die Hessen jetzt unter Zugzwang. Daumen drücken auf der Tribüne für die junge Frankfurter Mannschaft, die es im zweiten Durchgang verpasst, eine der wenigen sich bietenden Gelegenheiten zu nutzen. Die besten Chancen vergibt Christensen in der letzten Viertelstunde aus kürzester Distanz. So bleibt es nach 90 kämpferischen Minuten in Frankfurt beim 0:1. Die Tottenham Hotspurs ziehen damit ins Halbfinale ein, während Eintracht Frankfurt als letzte verbliebene deutsche Mannschaft aus dem internationalen Wettbewerb ausscheidet.
Mitten in der Natur tauchen vor allem in katholischen Gegenden plötzlich solche Jesuskreuze auf, als Wegmarke und Zeichen der Gottesfurcht. Ein wichtiges Gebot ist bekanntlich das Achte. Es steht für »Du sollst nicht lügen«. Aber was ist mit kleinen Tricksereien, die Gottes Auge einfach entgehen? Gerade jetzt in der Karwoche, wo viele beim Fasten das verbotene Fleisch besonders vermissen. Ein findiger Mönch soll es im Kloster Maulbronn im 17. Jahrhundert heimlich ins Fastenmahl gemogelt haben. Geschickt zerhackt und verpackt in Nudelteig. Ja, und schon war das Herrgottsbescheißerle geboren, die Maultasche. Die Geschichte also eine glatte Lüge, aber auch ein früher Marketing-Coup mit großem Erfolg bis heute. Laura Kloppenburg berichtet.
Füllen, falten, portionieren. In der Osterzeit fertigt Koch Alexander Hahn schon mal 1000 Maultaschen am Tag für seine Gäste. Denn da lassen sich die Schwaben ihr Leibgericht besonders schmecken.
Gescheite Maultasche ist klassisch aus der Fastenzeit, wie jetzt auch, das Herrgottsbescheißerle, dass man ein bisschen in der Fastenzeit ein bisschen Fleisch dazu bekommt.
Saftige Sünde, sorgsam versteckt vor den wachsamen Augen des Herrn, in Nudelteig. So hat es Tradition in der Karwoche.
Ja, Lebensgefühl, das kennen wir halt vom Gläuerhofen.
Kommt man nach Hause quasi.
Ich gebe keinen Schwaben ohne Maultaschen.
Das ist eine Glaubensfrage, würde ich schon fast sagen.
Ein wenig Glaube gehört auch dazu, wenn es um den Ursprung der Tradition geht. Hier im Kloster Maulbronn soll sie erfunden worden sein, die Maultasche. Von einem findigen Mönch im Mittelalter, der seinen Glaubensbrüdern in der Fastenzeit verbotenerweise ein Stück Fleisch untermogeln wollte.
Die Idee, die er entwickelt hat, war, dass er an Gründonnerstag, als er Küchendienst hatte, versucht hat, das Fleisch so klein wie möglich zu hacken, ganz viel Gemüse drumherum zu packen und noch eine Teigtasche, damit es dann niemand merkt. Also wirklich niemand. Und deshalb haben die Maultaschen bis heute ja noch im Schwäbischen den Namen Herrgottsbscheißerle.
All das wohl ein Beschiss vor dem Herrn selbst. Erstmals erwähnt ist die Maultasche erst im 18. Jahrhundert. Trotzdem, rasant wird die Geschichte Kulturgut und entfaltet bis heute gehörige Marketingkraft. Beim Maultaschen-Weltmarktführer Bürger in Crailsheim steigt der Absatz zu Ostern um bis zu 40%.
Ostern ist für uns nach wie vor Hochsaison. Genau. Wir gucken einfach durch Samstagschichten, durch Schichtverlängerungen, dass wir den Bedarf an Maultaschen decken können.
In mehr als 50 Länder exportiert Bürger den Schwabenklassiker mittlerweile. Und das, obwohl der am Ende eine Mogelpackung ist. Die Idee dazu wohl einfach von den Italienern mit ihren Ravioli abgekupfert.
Das hört man euch als Schwabe nicht so gerne.
Schmecken tut's trotzdem oder vielleicht gerade wegen der doppelten List zu Ostern. Passt ja auch zu den gerissenen Schwaben und ihrem Einfallsreichtum.
Tja, und jetzt wird nichts mehr versteckt. Wir packen alles aus. Carsten Heer mit der gesamten Wahrheit übers Osterwetter.
Und ich fange mit dem heutigen Gründonnerstag an. In Deutschland gab es immense Temperaturunterschiede. Heute Nachmittag 7 Grad in Aachen, ganz im Westen 29 Grad in Frankfurt oder ganz im Osten. Und schuld war das Extremwetter tief über Italien, von dem ich schon die ganze Woche berichtet habe. Und in Italien, da sehen wir jetzt die Folgen von 2 Tagen intensivstem Dauerregen. An einigen Wetterstationen sind mehr als 500 Liter pro Quadratmeter heruntergekommen. Vor allem im Aostatal und im Piemont. Das ist Pi mal Daumen die Jahresniederschlagsmenge von Berlin, die dort in 2 Tagen gefallen ist. Entsprechend sieht es dort jetzt gerade aus. Viele Straßen sind nach wie vor nicht passierbar. Brücken sind eingestürzt. Es gab Lawinen und Erdrutsche. Und zum Beispiel die Autobahn durchs Aostatal Richtung Frankreich ist noch immer nicht passierbar. In den höheren Berglagen übrigens, vor allem in Frankreich und noch stärker in der Schweiz, ist sehr viel Neuschnee gefallen. Stellenweise mehr als 2 Meter Neuschnee. Und in der Schweiz, im Wallis, zum Teil bis in tiefe Lagen wie hier in Brig, auf 600 bis 700 Metern Höhe fielen dort 30 Zentimeter Schnee mit entsprechend großen Verkehrsbehinderungen. Zurück zu unserem Wetter in Deutschland. Das Tief lässt jetzt nach. In der Nacht lässt auch endlich dieser starke Dauerregen auf der Alpen-Südseite nach. Bei uns zieht der Regen mit Blitz und Donner nach Norden. Morgen tagsüber am Karfreitag starten wir mit vielen Wolken. Am Vormittag noch letzte Sonnenstrahlen im Nordosten. Dann geht es auch dort stark bewölkt weiter. Und erst im Verlauf des Nachmittags und Abends kann sich im Südwesten Deutschlands dann erneut die Sonne zeigen. Der Karfreitag also bewölkt, ab und zu ein bisschen nass, vor allem im Norden. Und die Temperaturen. Heute Nacht im Südwesten 2 bis 5, im Osten bis zu 15 Grad, tagsüber am wärmsten in der Uckermark mit bis zu 20 Grad. Die meisten Menschen bekommen 8 bis 14 Grad. Kalt ist also auch noch, dieser Karfreitag. Wie geht's weiter? Der Samstag, viel mehr Sonnenschein, vor allem in der Westhälfte und im Süden mit steigenden Temperaturen. Der Ostersonntag geht freundlich los und am Nachmittag kommen dann im Südwesten ein paar Schauer und Gewitter auf, Temperaturen bis 25 Grad. Der Ostermontag wieder etwas bewölkter, aber alles bei angenehmen Temperaturen um rund 20 Grad.
Danke dir, Carsten, für die ganze Wahrheit über die sehr gemischten Aussichten zu Ostern. So, der Karfreitag beginnt und die Tagesthemen am Gründonnerstag, die sind zu Ende. Hier geht's jetzt weiter mit Comedy.
Ja, und zwar mit der Caroline Kebekus Show.
Ja, wir sind morgen wieder da und da freut sich Ingo Zamperoni hier auf Sie.
Bis dahin, tschüss.
Ihnen einen schönen Feiertag morgen.